Ich habe im Radio gehört, dass Nespresso-Kapseln damit geworben hat, dass sie die recyceln. Und die haben das aber in die Mülltonne geworfen und da ist die Presse natürlich drauf los. Da bin ich zurück, habe mit meinem Schmelzmeister gesprochen, was ist da drin, was können wir machen. Und dann habe ich mich mit Nespresso in Verbindung gesetzt. Wir entsorgen 1200 Elektrofachgeschäfte in der Schweiz. Hat der Chef mich angerufen und wir haben da innerhalb kürzester Zeit eine Lösung bekommen. Und wir haben das geschafft, dass wir da 98% Rücklauf bekommen haben von den Alu-Kapseln.
Moin aus Hamburg, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Handelsvertreter Heroes Digital Talk und wie immer ist mein Name André Kewe. Ja, cool, dass du auch heute wieder mit dabei bist und ein kurzer Hinweis, bevor wir starten. Wenn du als Handelsvertreter oder als Industrievertretung wirklich weiterkommen willst, digitaler werden willst, sichtbarer werden oder auch neue Hersteller gewinnen möchtest, ja, dann schau dir nochmal unser neues Angebot HVH Premium an. Wir haben da unheimlich viel gemacht, ganz viel ausgeweitet und dich erwarten über 200 Heroes, konkrete Trainings im Bereich Social Media, KI, digitale Werkzeuge und meine ganz persönliche 12-Monats-Garantie. Was es damit auf sich hat, findest du auf unserer Webseite handelsvertreter-heroes.de oder Link einfach auch hier in den Shownotes. Und jetzt zum Thema heute, denn mein heutiger Gast, der liebe Jürgen Brunner, ja, der hat wahrscheinlich schon mehr erlebt als die meisten Menschen in drei Leben, würde ich mal sagen. Denn er stand als junger Mann kurz vor einer Profikarriere im Fußball, war dann Sportfördersoldat bei der Bundeswehr, arbeitete im Flugmedizinischen Institut, unter anderem mal auf dem Flugzeugträger in Moskau unterwegs gewesen, leitete später ein Metallschmelzwerk in der Schweiz, half dort beim Aufbau vom Nespresso Recycling System und wanderte irgendwie dann auch gleich mehrfach aus. Erst aus der Schweiz nach Frankreich, später nach Italien. Und heute lebt Jürgen irgendwo zwischen Olivenhain in Apulien und ist seit 20 Jahren oder mehr als 20 Jahren als Handelsvertreter in den Bereichen Reitsport, Jagd, Outdoor und Hundesport unterwegs. Und diese Folge ist keine klassische HVH-Folge, will ich mal sagen, sondern es geht vielmehr um Mut, um Neuanfänge, um Entscheidungen und um die Frage, warum manche Menschen immer wieder bereit sind, auch ihr Leben mal komplett auf den Kopf zu stellen. Und ich finde das so wunderbar, der Jürgen, der hat so einen Satz von seinem Großvater mitgenommen, wenn eine Tür zugeht, geht irgendwo ein Fenster auf. Das kennen ja sehr viele, aber der Jürgen lebt das wirklich maximal, wie ich finde, und hat das ganz toll beschrieben. Von daher springen wir gleich rein. Jürgen Brunner, die Lebensreise, will ich es mal sagen. Viel Spaß damit, los geht's. Lieber Jürgen, moin aus Hamburg.
Hallo aus dem Süden, aus Frankreich, aus Colmar.
Jürgen in Colmar, in Frankreich, was treibst du da gerade?
Das ist so meine alte Heimat und ich habe hier noch ein, zwei Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, habe nachher noch einen Termin in Colmar und deshalb bin ich jetzt gerade im Hotel in Colmar.
Sehr schön. Und du sagtest eben schon, bei euch ist noch wärmer als bei mir. Du gehst locker über die 30 Grad gerade, ne? Irgendwie Richtung 40, oder?
Ja, so 8, 39 Grad. Sehr schwül warm.
Sehr schön. Okay, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich habe ja eben schon in der Anmoderation gesagt, es geht heute um eine Lebensreise. Denn wir beiden haben im Januar so zum ersten Mal gesprochen und da hast du mir mal von deinen Stationen irgendwie erzählt und da war ich so nachträglich beeindruckt, dass meine Frau mich bis heute immer noch fragt, du sag mal, der Mann aus dem Reitsport mit den Königshäusern, was macht der gerade eigentlich so? Und da habe ich gesagt, okay, da müssen wir mal eine Podcast-Aufnahme irgendwie zu machen, denn da sind so viele Stationen drin bei dir. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt. Lass uns da heute mal drauf eingehen. Von daher keine Folge, das einmal eins des Handelsvertreters und was man irgendwie alles macht, sondern einfach mal Jürgen Brunner, wie er leibt und lebt. Das wäre mein Vorschlag. Ist das okay für dich?
Das ist okay für mich, ja.
Sehr cool. Lieber Jürgen, sag doch mal ganz kurz mit zwei Sätzen, was machst du heute, damit wir es erst ein bisschen einordnen können?
Jetzt habe ich dich nicht verstanden, nochmal kurz.
Ach so, sorry, kurz technische Sache. Sag doch mal kurz mit zwei Sätzen, was machst du heute, damit wir es ein bisschen einordnen können? Und dann kommen wir auf deine Historie.
Ich habe Handelsagentur, Lakehouse Trading, bin tätig in den Bereichen Jagd, Outdoor, Reitsport und Hundesport. Bin gerade noch am Aufbau einer dritten Säule, mit Deko-Artikeln. Also okay. Ganz fremd.
Okay, also primär erstmal Reitsport, Pferdesport, Jagdsport, alles finde ich total spannende Aspekte, kommen wir gleich später nochmal zu. Das zur Einordnung. Gehen wir mal weit zurück. Jürgen Brunner mit 15 Jahren, da fangen wir mal an. Freiburg, glaube ich, ist die Heimat, oder?
Zwischen Freiburg und Basel, mittendrin. Ja? Markgräflerland, also okay. Die evangelische Seite des Badenerland.
Okay.
Und immer sehr heimatverbunden gewesen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo ich dann raus bin in die Welt.
In die Welt. Aber davor hat ich für mich als Sportler ja immer interessant, Fußball war irgendwie ein großes Thema für dich, ne?
Bis ich 18, 19, ab 20 war Fußball mein Lebensinhalt. Also ich habe das auch relativ zu dieser Zeit relativ professionell betrieben und habe auch den Sprung damals geschafft zum Freiburger FC. Damals die Nummer 1 in Freiburg, also vorm SC. Man okay. achte darauf. Und durch eine Verletzung, Blutvergiftung, hat sich das Bild gewandelt. Und ich habe gemerkt, dass es noch andere Dinge gibt wie Fußball.
Okay.
Und bin dann, ich war damals Sportfördersoldat, habe das natürlich noch wahrgenommen, bin auch wieder rangekommen nach der Verletzung, die war nicht so einfach, also 1-2 Stunden länger und ich wäre nicht mehr hier, weil einfach nicht, wie man sagt, ach, das ist doch nicht so schlimm, da geht das immer weiter und weiter und dann hat es mich doch hingelegt, richtig hingelegt und da hat man gemerkt, wenn man nicht mehr vor Ort ist, präsent ist, wie schnell man vergessen wird. Und das hat mir dann die Augen geöffnet und ich habe dann die Zeit genutzt, habe Informatik studiert beim Bund.
Okay.
Und bin dann zu verschiedenen Stationen, Auswärtiges Amt, Flugmedizinisches Institut in Fürstenfeldbruck und Ausstellung unserer Luftwaffe in der Welt umhergereist und habe gemerkt, oh, es gibt überall schöne Plätze, weltweit. Und das habe ich gemacht. Ich war auch Berufssoldat bis zu einem gewissen Grad, als die Grenze aufgegangen ist und keiner wusste, wie geht's weiter. Da wollte ich raus, weil okay. ich auch mit der EDV nicht mehr so viel zu tun haben wollte.
Okay.
Und habe dann Gesuche erstellt bis Bundestagsausschuss, Wehrbeauftragte im Rahmen der Gleichberechtigung durfte ich dann raus. Und habe dann ein Sportgeschäft aufgemacht. Nein, zuerst habe ich Tourismus studiert. Während ich hatte ja eine Berufsförderzeit und habe dann gedacht, jetzt muss ich was machen. Habe dann Tourismus, Fachrichtung Fremdenverkehr studiert. Weil da dachte ich mir, egal wo du bist auf der Welt, Tourismus geht überall.
Ja.
Hab das Studium, also hab fertig gemacht und hab dann ein Sportgeschäft aufgemacht. Das war immer so mein Traum. Hab das 5-6 Jahre gemacht, bis dann die Frage kam, größer machen, kleiner machen. Für beides war der Ort zu klein. Und umziehen wollte ich nicht. Da hatte ich eine Freundin, die kam aus Montreux. Und dann habe ich das Geschäft zugemacht und bin in die Schweiz. In der Schweiz ist es üblich, dass du, da gibt Berufszentren oder so, gibt es ja nicht. Das läuft alles über Jobvermittlungsagenturen.
Okay.
Und eigentlich wollte ich mal die ganze Zeit nichts machen und habe dann gesagt, okay, ich gebe mal Unterlagen ab und dann schauen wir mal, was kommt. Und nach 2 Wochen hatte ich 2 Angebote. Einmal Betriebsleiter in einem großen Umzugsunternehmen.
Okay.
Und das andere war Betriebsleiter für ein Metallschmelzwerk.
Okay.
Beides keine Ahnung. Aber mal was Neues. So. Und dann habe ich das gemacht, das Metallschmelzwerk, habe dann umstrukturiert, habe die Fluktuation im Personal fast auf null bekommen etc. Und dann gab es eine Situation, ich musste zu einer Sitzung, Regierungssitzung für Abfallwirtschaft und habe im Radio gehört, dass Nespresso-Kapseln,
ja,
ein Unternehmen in der Schweiz, in Bern, damit geworben hat, dass sie die recyceln. Und die haben das aber in die Mülltonne geworfen und da ist die Presse natürlich drauf losgegangen. Da bin ich zurück, habe mit meinem Schmelzmeister gesprochen, was ist da drin, was können wir machen. Der hat gesagt, das ist kein Problem, das ist Alu, das kann ich mal trennen, ist kein Problem. Und dann habe ich mich mit Nespresso in Verbindung gesetzt.
Okay.
Einmal, zweimal, dreimal angerufen und irgendwann habe ich zu der Vorderzimmerdame gesagt, sie haben ein Problem, ich kann sie nicht lösen. Wir entsorgen 1200 Elektrofachgeschäfte in der Schweiz. Und dann hat der Chef mich angerufen und wir haben da innerhalb kürzester Zeit eine Lösung bekommen. In der Schweiz muss man dazu sagen, Verbrauchsgüter ab einem gewissen Rücklauf, wie jetzt Flaschen, PET-Flaschen etc., musst du keine Pfand verlangen.
Okay, ja.
Also ist über 90% Rücklauf musst du haben, dann muss kein Pfand verlassen. Und wir haben das geschafft, dass wir da 98% Rücklauf bekommen haben von den Alu-Kapseln.
Okay, ja.
Ja, und dann kam die Zeit, wo mir das halt wieder ein bisschen zu langweilig war. Oder halt, ja, die Umgangsformen bei Nestle sehr restrikt waren mit CI etc. Und dann wurde ich abgeworben. Hab dann Stofflussanalysen gemacht für größere Unternehmen wie Emmy oder so.
Okay.
Wo fällt Stoffe an, Abfallstoffe, wie trennt man, dass es lukrativ weiterverarbeitet wird? Und da hatte damals meine Frau Hundesalon in der Schweiz. Und wir hatten ein Lehrmädchen und das hatte ein Pferd stehen bei jemandem. Und da ist sie irgendwann gekommen und hat gesagt, du, wir haben da Produkte, die sind naturell etc. Und wir haben das Problem ja immer gehabt mit dem, wie die Friseure, mit dem Hundewaschen und so, mit dem Chemie. Und ich habe halt gesagt, okay, bitte, ich bin interessiert daran. Er sagt, er macht es im Moment nur für seine Frau. Und irgendwann hatte ich ihn soweit und sagte, okay, wenn ich Vertrieb mache, macht er die Produkte. Und so bin ich dann in den Außendienst gelangt, im Bereich Hund. Und dann bin ich erstmal nur mit dem Produkt losgelaufen, wo keiner hatte.
Mhm.
Und auf Messen wie jetzt Interzoo habe ich dann Kontakt bekommen zu Firmen, die im Hundesport und Reitsport tätig sind. Damals war das die Firma Hölscher, eQuest, eQuest for Dogs. Und die suchten gerade einen Außendienst für Süddeutschland.
Okay.
Da wusste ich aber noch nicht, etwas anzufangen damit. Es war ein Glücksfall. Wir haben uns verstanden. Ich bin dann da reingerutscht. Und eQuest, also Hölscher, ist ein Name im Reitsport, kennt man. Aus der Nähe von Münster, Leer. Und dann ergibt sich halt, dass man wieder Kontakte kriegt zu anderen Herstellern aus der Branche.
Ja.
Und so habe ich mir das dann aufgebaut, Ende der 90er Jahre. Und durch einen Kollegen bin ich dann auch noch in den Jagdbereich reingekommen.
Okay.
Als zweites Standbein. Habe dann eine Firma gehabt, die leider gibt es nicht mehr oder ist aufgekauft worden. Vertreiben jetzt anderweitig. Und dann habe ich mal 2-3 Jahre nichts gemacht in dem Bereich und dann habe ich die Firma Deerhunter bekommen, ein großes dänisches Unternehmen, ist eigentlich ein Marktführer in dem Bereich. Und dann gibt es sich auch wieder, dass du halt wieder, ich sage immer, die Anhängsel noch bekommst, sodass sich das rentiert.
Aber bleiben wir, weil da war schon ganz viel drin, die Historie von fast Profifußball bis zur Gründung Agentur und so, wie es irgendwie heute ist. Da würde ich ganz gerne auf ein paar Punkte nochmal drauf eingehen, weil du sprichst das gerade so durch, als wenn das irgendwie fast jedem mal so ein bisschen passiert ist. Und ich habe ja ein paar Hintergrundinfos. Nochmal, bleiben wir nochmal bei der ersten Station, also Profifußball, dann kommt so dieses Thema Blutvergiftung. Wie nah warst du wirklich vor der Profikarriere auch zu der Zeit?
Ich bin recht jung gewesen zu der Zeit und habe den Sprung geschafft damals in die erste Mannschaft auch. Und das wäre eigentlich dann der nächste Schritt gewesen, dass ich da okay. wirklich unter Vertrag irgendwo genommen worden wäre. Damals gab es noch nicht das Geld, das es heute gibt.
Völlig verständlich.
Dann würde ich auch nicht mehr hier sitzen. Also dann, das ist aber, das habe ich eigentlich so weit abgehakt. Ich schaue immer noch gern Fußball, aber es ist nicht mehr das Elixier für mich.
Und damals so als junger Mensch ist dann die Welt zusammengebrochen oder hast du relativ schnell dann umgeschaltet?
Relativ schnell, flexibel. Ich habe das gemerkt, die erste Zeit hast du Besuch bekommen im Krankenhaus und nach einer Woche, zwei Wochen ist das immer weniger geworden, ist ein harter Kern geblieben. Und da war mir schon klar, dass die Welt, wenn dir was passiert, was machst du? Und eben damals hast du ja nicht Geld verdient wie heute. Wenn jetzt ein 14-Jähriger einen Vertrag macht, hat er ausgesorgt fürs Leben.
Ja.
So, und das damals war das gar nicht so. Also da haben auch unsere Top-Verdiener, die haben ein Auto bekommen, die haben Wohnungen bekommen, die haben auch ein gutes Handgeld bekommen, aber das war nicht die Welt.
Ja.
Und für mich war damals dann, ja, einfach der Impuls da, auch durch das Militär. Ich war ja Sportförder, bin da schon ein bisschen rumgekommen und Militär tut jedem gut, egal wie, weil du wirst losgelöst von deinem Umfeld, ja. du wirst selbstständig und du siehst viel und du kannst vieles erleben, wenn du dich drauf einlässt.
Ja.
Natürlich war es damals ein bisschen eine andere Situation, da gab es noch nicht die Auslandseinsätze etc. Aber das hat mir die Augen geöffnet und dann habe ich den nächsten Schritt getan und habe versucht, die Zeit zu nutzen, Ausbildungen zu machen, Ausbildereignungsprüfung, Informatik etc. etc. Alles mitgenommen, was irgendwie geht. Die Berufsförderzeit genutzt, habe eine Ausbildung gemacht zum Touristiker.
Ja.
Habe mich immer weitergebildet. Also einfach aus dem Moment heraus das Beste zu machen.
Und auch Militär, da hast du mir mal was von so einem Flugzeugträger erzählt. Da warst du irgendwie unterwegs?
Also ich hatte die Möglichkeit und war auch schon auf Flugzeugträgern drauf. Das war zu Zeiten des Flugmedizinischen Instituts. Und zwar ist es darum gegangen, Rauschmittel, nicht im üblichen Sinne mit Marihuana, sondern eher so Aufpitchmittel.
Okay.
Stressbewältigung etc. Und so habe ich die Gelegenheit gehabt, dann auch mal auf Flugzeugträger zu kommen oder auch andere Sachen zu sehen, wo einfach Stress da ist.
Ja.
Und bei uns im FlugMed wurden natürlich auch die ganzen Flugtauglichkeiten gemacht, Ausbildung, Sicherheit. Da waren auch damals noch der Verteidigungsminister vor Ort, der dann die Tauglichkeitsprüfung machen musste.
Ja.
Alle, die irgendwie mit Jets unterwegs waren, müssen das machen. Und so hast du da auch wieder Einblicke bekommen in eine andere Welt. Und dann war ich bei der Ausstellung unserer Luftwaffe. Wanderzirkus. Also das war wirklich prägend. Da sind wir in Deutschland rumgefahren, insgesamt meist so 12 bis 15 Wochen im Jahr, immer so 3 Wochenblöcke. Da hast du ausgestellt, also Dienstag aufgebaut, Mittwoch frei, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Ausstellung für die Öffentlichkeit. Und dann bist du zum nächsten Ort gefahren und da hast du noch sehr viel Kontakte knüpfen können.
Okay.
Also wir haben auch viel erlebt in der Zeit. Wir haben viele Möglichkeiten gehabt, die du sonst nicht hattest. Und es war einfach, hat mir gezeigt, hey, das Leben ist viel zu schön, um irgendwo an einem Ort dahin zu vegetieren.
Ja,
morgens
ja.
um 8 ins Büro und 17 Uhr raus.
Nicht dein Style.
Da habe ich das gemerkt, dass es andere Sachen gibt, oder?
Okay.
Mit allen Vor- und Nachteilen, muss man auch immer dazu sagen, oder?
Ja, klar. Und dann hast du mir erzählt, es gab auch das Thema Moskau. Moskau spielt auch keine unwichtige Rolle, oder?
Ja, okay, das war aber im Rahmen von Auswärtigem Amt.
Ah, okay. Ja.
Also wir waren zuständig für die EDV-Anlagen und da mussten wir Revisionen machen etc. Unter anderem auch Moskau, wo dann zu dieser Zeit eine neue Botschaft bekommen hat, war das auch eine sehr schöne Zeit.
Das war damals Gorbatschow die Zeit oder was wie genau, kann man, wo kann man das verorten?
Gerade so der Wechsel, so in diese Jahre 84, 85.
Okay, spannend.
Da hat sich schon vieles verändert in der Zeit, ja.
Ja, und dann sagst du in die Schweiz und so, dieses ganze Thema dann als Betriebsleiter in eine ganz andere Welt irgendwie reingekommen, oder?
Andere Welt, ja. Einfach wie? Etwas Neues machen. Also, das ist eine Überbleibsel vom Militär.
Ja.
Es geht nicht darum, dass du alles selber machen musst und wissen musst, sondern du musst die richtigen Leute haben, die das können. Und dann ist es ja egal, was du machst. Und ich habe Metallschmelzwerke übernommen. Wir haben für Flugzeugbau Speziallote gemacht. Wir haben Platinen recycelt, Gold, Silber, Platin etc. Und da musste ich selber ja nicht wissen, wie muss ich jetzt was machen. Ich muss den Mann haben, der das kann. Du musst natürlich offen sein und versuchen zu lernen. Ich möchte wissen, was alles geht. Ich habe dann auch mitgearbeitet über fast ein Vierteljahr in jeder Position, vom Hilfsarbeiter bis, damit ich einfach weiß, was Sache ist. Und da musst du einfach offen sein und immer wieder Neues dazulernen. Und dann habe ich es geschafft, dass wir da null Fluktuationen hatten. Und wir hatten sicher 10 verschiedene Nationalitäten.
Okay.
Und die alle unter einen Hut zu bringen, das war eine schöne Aufgabe. Das hat auch gut funktioniert. Und ja, das war ein Lebensabschnitt, der auch interessant war.
Aber du bist halt immer in Lebensabschnitten unterwegs. Und ein Lebensabschnitt endet und dann geht mal ein neuer los, ne?
Ja, was nutzt mir, wenn ich an etwas klammer? Ja. Also die Firma ist dann verkauft worden und da hat sich so viel geändert und dann bin ich auch wieder abgeworben worden. Da bin ich ja dann zu Nespresso.
Ja.
Wenn du stehen bleibst, also die Sachen laufen, aber trotzdem musst du doch immer irgendwo mit allem rechnen und irgendwo immer ein Türchen aufbehalten und du musst einfach offen sein. Blöder Spruch eigentlich, und wenn ich Toiletten putzen gehe, es gibt immer Arbeit.
Ja.
Und das muss man, ich bin das oder ich bin das. Wenn ich da drauf fixiert bin, dann stehe ich irgendwann in einem Tunnel. Komme ich nicht links und nicht rechts. Also musst du offen sein und schauen, was ist noch interessant, was macht dir Spaß. Und das ist für mich das Wichtigste, wenn ich mal keine Lust mehr habe und ich Arbeit ist es, auch das, was ich jetzt mache, ist für mich nicht Arbeit. Natürlich gibt es Sachen, die man gern macht oder weniger gern oder Stress oder weh. Aber es ist für mich nicht Arbeit. Deshalb ist auch für mich das Wort zum Beispiel Rente immer so eine Sache. Ich höre das immer, ja, wenn ich mal, dann mache ich das. Ich kenne so viele, die haben es nicht erlebt. Und wenn sie in Rente gehen, machen sie es nicht.
Ja.
Und die Leute, wo wirklich so in Rente gehen oder abschalten wollen und weggehen, siehst du gerade, wie die abbauen. Weil sie einfach nicht mehr, was hat Alter mit Arbeit oder mit etwas zu tun? Früher haben die Leute gearbeitet. Ich bin in einer Großfamilie groß geworden. Wir haben 4, 5 Generationen als gehabt und die Urgroßmutter hat noch ihre Aufgaben gehabt. Und wenn sie Kinder gehütet hat oder irgendwas, die war immer ein Teil vom Ganzen.
Alter, ja.
Und das fehlt ja heutzutage, wenn ich das so beobachte, Kollege, da muss ich sagen, für mich ist das auch die Zahl, die Jahreszahl, wenn man alt ist, ist für mich sekundär.
Sekundär. Finde ich ja eine wunderbare, wunderbare Lebenseinstellung. Ich glaube, du hast da ja auch ein bisschen von deinem Großvater mitgenommen, hast du mir im Vorfeld auch mal gesagt, ne?
Ja, mein Großvater hat halt so hat mir 2 Dinge mitgegeben, die für mich wichtig sind. Das eine ist, wo eine Tür zugeht, geht ein Fenster auf.
Herrlich.
Also du wirst nicht ersticken und nicht verhungern, das geht immer irgendwie weiter. Und das Zweite, wo fast noch wichtiger ist für mich, ist, ich möchte nie sagen müssen, hätte ich doch, das kann ich nie mehr ändern. Wenn ich es mache und es klappt nicht, kann ich immer sagen, ich habe es probiert. Und Gott sei Dank habe ich das nie gehabt. Habe das immer gemacht, was ich gedacht habe, nicht überschnell, sondern einfach irgendwann ist dann ein Punkt gekommen, wo man gesagt hat, okay, jetzt Beispiel, ich habe ja in der Schweiz gewohnt.
Ja.
Und wir waren dann im Urlaub, Aquitaine, also Atlantikküste Frankreich, fahren zurück, Autobahnabfahrt Avalon, und dann ist das so ein schöner grüner Park. Und wir sind heim und meine haben gesagt, wir gehen nochmal eine Woche in Urlaub da, irgendwo, wo es uns gefallen hat. Und die schaut sich dann so im Internet um und sieht dann so zwei Gehöfte und sagt, hey, schau mal, die sind günstig. Und wir haben erst 4 oder 5 Jahre vorher Luftwohnung und Geschäft in Abon am Bodensee gekauft.
Okay.
Und wir wollten die eigentlich nur anschauen. Wissen, was kriegt man eigentlich da für
so.
Geld und so.
Nur mal gucken.
Nur mal gucken. Wirklich, nur mal gucken. Und das war im Parc du Morvan. Und das erste Objekt war im Westen vom Park. Da war der Makler nicht so sympathisch. Und das zweite Objekt, 2 Tage später, haben wir im Osten vom Park, also in der Nähe von Arne-le-Duc, so, Bohnen kennen viele. Und wir fahren in den Ort und wir schauen uns an und ich sage, nicht so euphorisch, ich möchte noch handeln.
Ja.
Dann haben wir das angeschaut, haben wir das gesagt, wir nehmen das, dann musste mir ja Anzahlung machen. Dann bin ich am Montag, bin ich dann auf Bank, habe gesagt, ich brauche 30.000 Euro Anzahlung. Hab das abzahlt, dann haben wir noch ein halbes Jahr im Hundesalon gelebt, das habe ich abgetrennt. Hab dann geschaut, Hund, also wer das Geschäft kauft, das war innerhalb von einem Tag erledigt.
Wirklich?
Und okay, die Wohnung war nicht mal eine Woche.
Ja.
Und da haben wir eben noch von November bis 1. Mai im Hundesalon, habe ich eine Trennwand reingemacht, wir haben Küche, der hat gerade Dusche und alles. Haben der trinkt man, dann sind wir nach Frankreich. Mitte rein, also wirklich Mitte rein.
Also eine Woche Urlaub da gemacht, da nur 2 Sachen mal ein bisschen angeguckt, aber man will sich ja nur mal umgucken, aber dann sofort Nägel mit Köpfen ganz konsequent das Ganze durchgezogen. Finde ich ja total stark. Ich schließe mal daraus, deine Frau, deine Partnerin ist ähnlich positiv verrückt wie du.
Mache. Einfach mache.
Einfach machen.
Ja. Zu der Zeit war das einfach, ja, einfach machen. Weil wenn das nicht machst, ärgerst du irgendwann.
Hätte ich doch. Hätten wir doch damals. Weißt du noch, als wir in Frankreich waren, wären wir da hingegangen. Also habt ihr dann euer Lebensmittelpunkt nach Frankreich verlagert? Gute Entscheidung in der Rückbetrachtung?
Sehr gut. Kann es nur jedem empfehlen. Und Frankreich ist nicht Paris, Marseille und was weiß ich, Touristik, Côte d'Azur und so weiter, sondern Frankreich, der richtige Franzose, ist ein ganz anderer Menschenschlag. Wie eben jetzt die Pariser oder die Großstädte.
Das ist ganz anders,
herzlich, solide, jeder ist für jeden da, ohne jemanden auf die Pelle zu rücken. Also da gibt es nicht, dass jemand da hinterm Fenster am Vorhang steht und schaut, ja, wer kommt jetzt bei dem? Ja, was hat er denn jetzt wieder für ein neues Auto? Das ist anders. Sekundär.
Okay, schön. Das also hört sich nach einem Umfeld an, in dem du dich halt sehr wohlfühlst. Wie hast du das dann vom Geschäftlichen her gemacht? Dann also in Frankreich gelebt und dann, das war schon Lakehouse Trading die Zeit oder wie
sortieren
wir das ein?
Ja, ja. Ich habe dann die Firma von der Schweiz nach Frankreich verlegt, weil da, wo ich lebe, kaufe ich ein und lebe ich. Und bin dann, ich habe dann früher war ich immer wochenweise unterwegs. Und bin dann, ich habe ein Wohnmobil damals gehabt und habe dann immer so 2 Wochen Touren gemacht und bin dann wieder für eine Woche nach Hause.
Mhm.
Und dann wieder 2 Wochen oder mal auch 3 Wochen Tour und dann wieder 1-2 Wochen zu Hause. So hat sich das dann eingespielt.
Okay. Also wirklich Außendienst über das Wohnmobil, wirklich komplett 14 Tage Routenplanung und dann.
Ja.
Und Tour raus. Und das hat gut funktioniert?
Das hat sehr gut funktioniert. Also du bist autark, ich war autark. Ich habe auch sehr viel gute Kontakte von Geschäftsinhabern, habe sogar zum Teil Schlüssel von den Geschäften gehabt, dass ich konnte hinfahren, konnte duschen bei denen. Wir sind dann zusammen zur Jagd oder ausgeritten oder was auch immer. Das ergibt sich natürlich dann auch, weil du mehr Zeit hast beim Kunden. Du musst ja nicht jetzt abends, machst einen Termin um 4, musst ja dann nicht wieder in ein Hotel oder heim oder was auch immer, sondern du hast Zeit, du kannst dort stehen bleiben. Und das habe ich dann, viele schöne Orte. Ich arbeite ja da, wo andere Urlaub machen.
Ja, okay.
Also hab das gut genutzt und effektiv genutzt.
Okay, ja, ich meine, hört sich wirklich danach an. Kommen wir gleich noch mal ein bisschen drauf auf das Geschäft, denn nach Frankreich kommt ja noch eine Station.
Na? Nach Frankreich Korrekt? Kommt jetzt Italien, ja.
Jetzt ist Italien. Wie kommen wir jetzt nach Italien?
Da meine Partnerin zu dem Zeitpunkt, die wollte keinen Winter mehr.
Okay.
Und dann waren verschiedene Optionen, also Portugal, Spanien, Bulgarien. Und ich arbeite mit italienischen Firmen zusammen, habe gesagt, da flieg mal runter eine Woche, schau dir mal die Gegenden an. Und dann ist es ähnlich gewesen wie Frankreich. Sie war unten, hat dann ein paar Besuchstermine abgemacht. Und am zweiten oder dritten Tag hat sie mir ein WhatsApp-Video geschickt, sie hat das Haus gefunden. So. Und dann haben wir unser Haus verkauft, haben das dort gekauft. Ich hab's, also das war Anfang Mai. Und gesehen habe ich das Haus dann am 11. September zum ersten Mal.
Okay. Aber da war schon auch da Nägel mit Köpfen wieder gemacht, dann darunter. Ja,
war schon Kaufvertrag, alles so wie vorbereitet und alles fix.
Okay.
Gemacht und nicht bereut. Also ich liebe immer noch Frankreich, weil die Gegend, wo wir waren, im Parc du Mont waren, die Leute, die sehr, sehr angenehm, sehr, sehr familiär,
okay,
landschaftlich reizvoll. Und Italien ist halt, ich wohne mitten im Olivenhain.
Okay.
Und ist eine andere Welt, andere Lebensart. Also auch herzlich, hilfsbereit. Das war das Erste, wo die Ursula gesagt hat damals. Sie hat die Leute sind so oft zuvorkommend, freundlich, ohne aufdringlich zu sein. Und ich habe es auch bis jetzt nicht bereut. Es ist eine sehr schöne Gegend. Ich bin jetzt natürlich nicht so oft mehr drunter wie früher, weil jetzt meine Touren doch 3 Wochen, 4 Wochen gehen.
Ja, okay.
Das sind 1400 Kilometer, je nachdem, wo ich bin in Deutschland.
Ja.
Aber ich mache dann halt, dann bin ich 1-2 Wochen dort.
Okay, das heißt, ihr seid, die Region ist Apulien oder wo seid ihr?
Apulien, zwischen Brindisi und Tarent.
Ah, okay.
Also und ich habe Viertelstunde an die Adria, ungefähr 20, 25 Minuten ans Ionische Meer.
Oh, sehr schön. Gut gelegen. Ja. Gut gelegen. Gut noch gelegen, besser als wir hier in Hamburg oben mit Nordsee, Ostsee. Zumal besseres wärmer. Wetter dann noch. Durchaus wärmer, das verstehe ich. Aber und du hast das System beibehalten, mit dem Wohnmobil die Touren zu machen? Oder wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wie läuft das?
Ja, momentan fahre ich mit Lieferwagen.
Okay.
Als Wohnmobil habe ich verkauft vor 2 Jahren, weil die Preise sehr gut waren. Und jetzt warte ich gerade ein bisschen, weil die Preise sich gerade wieder runterentwickeln. Und da werde ich jetzt geplant, für mich so ohne Druck, im Herbst, Ende des Jahres, wieder ein Wohnmobil, Kastenwagen zuzutun.
Ja.
Und dann über diese Schiene wahrscheinlich wieder zu arbeiten.
Okay, stark. Also so viel Veränderung habe ich selten jetzt hier gehabt in 220 Folgen knapp, muss ich sagen. Da ziehe ich echt einen Hut davor, überhaupt also solche Entscheidungen auch zu treffen, Lebensmittelpunkt zu verändern und so, ist ja schon mal in ein anderes Land zu gehen, Unternehmen zu verkaufen, Häuser zu verkaufen. Aber scheint dir nicht so schwer zu fallen?
Wenn du die richtigen Leute neben dir hast, dann fällt nichts schwer im Leben. Und ich habe von der Familie her immer Unterstützung und auch von der Partnerin zu den Zeitpunkten immer die richtige Unterstützung gehabt. Und ich habe es auch nie bereut. Weil eben, da sind wir jetzt wieder beim Thema, hätte ich doch, kann ich nicht ändern.
Ja, ja,
wenn es mir nicht gefallen hätte, das kann ich ja wieder ändern.
Ja, okay.
Also, das ist eine Einstellungssache.
Ja, also, ja, finde ich ganz stark. Also natürlich ist es Einstellung, aber trotzdem gehört ja viel irgendwie dazu, viel Lebensmut irgendwie dazu. Klar, Vertrauen in das Umfeld, aber im Endeffekt trifft man ja eben die Entscheidung. Auf der anderen Seite, wie du sagst, was soll schiefgehen, ne?
Also sind wir jetzt mal ganz ehrlich, also du wirst doch von den Sozialsystemen in Europa, jetzt egal ob das Deutschland ist, Frankreich oder Schweiz, aufgefangen. Also du gehst nicht als Bettler irgendwo hin, du hast immer zu essen, du wirst immer Unterkunft da. Wenn du gleich ein bisschen auf Zack bist, wirst du auch immer arbeiten können.
Ja.
Also was soll dir passieren?
Ja. Also, ja, stimmt. Ja, kann man sich durchaus mal diesen Spiegel bewusster mal vorhalten, glaube ich. Das ist ganz viel Impuls.
Ja, ja, und wenn ich so gewisse Sachen als auch höre im Berufsleben, das geht nicht, das geht nicht. Und die Leute haben es nicht mal probiert. Wie soll ich es beurteilen?
Ja. Ja, total, total bei dir. Kommen wir mal ein bisschen noch auf dein aktuelles Geschäft. Du sagtest so Jagdsport, Reitsport. Als ich das so gehört habe, zum ersten Mal, als wir gesprochen haben, dachte ich, boah, ja klar, es hängt ja beides auch irgendwie voll so zusammen. Aber du sagst ja schon, es gibt doch Unterschiede, auch wie die Branchen irgendwie so ticken. Nimm uns doch da mal ein bisschen mit. Vielleicht fangen wir mal mit dem Pferdesport an, weil ich aus Münster und so, aus der Region, das ist ja, wir sind ja eine Hochburg. Irgendwie da, ja, aber...
Zentrum.
Genau, genau. Aber erklär mal ein bisschen, wie das so läuft.
Wie meinst du jetzt, das läuft?
So wie die Branche gerade auch so funktioniert und auch dein Geschäft so da drin funktioniert.
Ja, also wir haben ja, da muss man immer die Kundeklientel anschauen. Wer reitet?
Ja.
Zu 90% Frauen. Komischerweise in der Elite sind sie auch sehr oft Männer, wenn man mal schaut. Ja. Außer jetzt Dressurbereich. Wie spiegelt aber nicht der Gesamtmarkt? Der Gesamtmarkt spiegelt so ab, weiblich zwischen 13 und 30. Und die Menschen, die Pferde haben ein spezielles Wesen. Also das Pferd hat einen enormen Stellenwert in dem Leben.
Ja.
Und da wird vieles untergeordnet. Das muss man auch ein bisschen verstehen. Es gibt die Schiene, wir haben ja verschiedene Zweige von Island, Western, was weiß ich. Aber eins ist immer gleich, die Bindung zum Pferd, zum Tier.
Ja.
Und dem muss man auch ein wenig Rechnung tragen. Und dann gibt's die Schiene oder der Zweig, wo Optik, Schein, Glanz eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Der modische Markt. Wo auch bei uns sehr stark die Influencer sehr stark Einfluss haben.
Okay, ja.
Also das merkt man dann schon ganz, ganz extrem. Oder auch diese, ich sage immer, die Pferdeflüsterer. Auch mittlerweile gibt es ja auch Therapeuten, Kinesiologie und was weiß ich, alles für Pferde. Alles, was es irgendwo für den Mensch gibt, wird irgendwann projiziert aufs Pferd. Sei es Zusatzstoffe. Also ja. Vitamine, Kalzium und was weiß ich was, es spiegelt sich alles wieder dann noch im Pferd oder im Tierwelt wieder. Ganz ein spezieller Markt.
Ja.
Und auch strukturell im Moment sehr im Wandel, im Umbruch, Kostenfaktor, Zeitfaktor, Tierwohl ist ja auch immer so ein Thema.
Ja.
Ein sehr sensibler Markt, also auch ein sehr kleiner Markt. Es gibt ja nur, glaube ich, 1,9 Millionen angemeldete Pferde. Entsprechend klein ist der Markt.
Okay.
Auch der Markt selber, Deutschland, Deutschland ist der größte Markt mit Abstand.
Mhm.
Ist ja das Zentrum des Pferdesports und dementsprechend sensibel ist der Markt auch. Jagdsport, aus der Geschichte heraus schon eher ein gesetzteres Thema. Also die Leute sind, früher waren sie über 30 plus, also meistens so 40, 50, 60-Jährige. Ja. gut situiert. Das hat sich, oder ändert sich ein bisschen. Wir haben sehr viel mehr Frauen seit Corona. Ah, okay. Also in manchen Kursen sind 40% Frauenanteil mittlerweile. Der nimmt wirklich stetig zu.
Okay.
Es ist Leben in der Natur, hat einen höheren Stellenwert mittlerweile im allgemeinen Denken. Sei das Thema Wolf und was weiß ich was alles, kommt alles immer mehr in das Thema mit rein. Living, Outdoor, also Survival, Bushcraft, das sind ja alles Themen, wo in diese Bereiche hineingehen. Das ist im Moment alles aus Corona, denke ich mir mal so, komm, wie überlebe ich, wie kann ich überleben, Natur erleben. Man kommt wieder zurück in diese, in dieses Nicht-Organisierte, sage ich jetzt mal. Mit alle Zweige. Und der ist stabiler wie jetzt zum Beispiel Reitsport.
Okay, ja, verstehe
oder
ich.
Oder Fahrradgeschäfte, die auch so tief kann nach Corona. Und Unterschied ist auch, Reitsport haben wir sehr viele Kollektionen. Früher hatten wir bis zu 5 Kollektionen gehabt im Jahr, Begleitung. Okay. Heute hat sich das reduziert auf 2, maximal 3. Im Jagdbereich haben wir 2. Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter.
Okay.
Und Herbst, Winter natürlich klar die stärkere Linie. Okay. Und da ist das natürlich ein bisschen einfacher. Die Kollektionen, die Linie blieben meistens so zwischen 3-5 Jahre im Programm. Weil grün ist grün. Funktion muss stimmen.
Okay, ja, stimmt.
Und ja, da ist einfach so ein anderer Ablauf. Und auch das Einkaufsverhalten natürlich dementsprechend. Beim Jagd haben wir 60-70% Männer.
Ja, okay.
Auch die einkaufen. Bei der Frau habe ich ja fast 95% Frauen, die einkaufen.
Ja, und da ist das Einkaufsverhalten ist halt eben anderes.
Das ist wie wenn man jetzt, Beispiel, ganz einfaches Beispiel. Ein Mann geht in ein Geschäft, egal jetzt ob Reitsport oder Jagd. Du, ich habe die Hose gekauft vor 5 Jahren. Hast du die noch? Ja, dann gib mir mal 5 Stück, damit sie wieder lange. Die Frau kommt rein, will gar nichts kaufen, sieht aber ein bisschen und sagt, das muss ich haben. Also viel emotionaler im Einkauf und dementsprechend auch anspruchsvoller. Ganz anderes Verhalten.
Okay, ja, das verstehe ich. Und du bewegst dich halt von Fachhandel zu Fachhandel oder was sind so die Kundengruppen, in denen du verkehrst?
Fachhandel, dann aber auch Fachhandel und größere Institutionen wie Spanische Hofreitschule oder so, die dann Rahmenverträge haben mit Herstellern oder so, wo dann direkt betreut werde. Aber das sind so die Haupt B2B-Märkte, wo wir eigentlich arbeiten. Also nicht B2C, nicht zum Endkunde.
Ja, okay, das verstehe ich. Und Spanische Hochreitschule ist ja durchaus auch, du sagst so eine Institution, also auch als Laie hat man davon schon mal was gehört, glaube ich, oder?
Ja, ich meine, ist Weltkulturerbe.
und die versorgst du womit?
Mit alles, was rund ums Pferd geht. Also von Zaumzeug über Stricke, über Führlein, über Outdoor-Decke, alles, was die brauchen.
Okay.
Und die haben ja einige Pferde in ihrem Reservoir. Also die haben 3 Destinationen, Heldeberg, Biber und Wien. Plus dann noch, was dazu kommt, sind natürlich die ganze Gestüte außerhalb von Österreich, Ungarn. Okay. Slowakei, Slowenien, Libica etc., die ja in der Regel immer die gleichen Produkte wollen wie die Wiener.
Okay, weil das ist natürlich dann der Vorreiter und da sagt man, das wollen wir genauso, ja?
Richtig, so in der Richtung. Ja, man muss ja immer wenn ich schaue, die Pferde, die spanische Hofreiter, also die Libizaner, die sind nicht die in Sondergröße.
Okay.
Weil die sind in der Regel kürzer. Also wenn ich jetzt, nehme jetzt mal ein Dressurpferd, der ist 1 Stockmaß, also die Höhe 1,70, 80, 85. Und der hat natürlich eine Rückenlänge dann entsprechend. So. Und der Lipizzaner ist relativ kurz, der hat 1,35, 1,45 Länge. Stockmaß ist nur 1,58, aber sehr muskulös, je nach der Linie.
Okay. Ja.
Oder? Und dann die Schnitte, die Standardschnitte sind dann zu eng. Also muss man das auch anpassen und das geht nur dann, wenn du selber produzierst.
Ja, klar, logisch. Ja, okay. Mhm.
So, das ist unsere Stärke, halt mit Hölscher E-Quest wird noch produziert im Lande.
Und wie kommt man dann da rein? Kann ich da anrufen und sagen, du, hier ist André Kewe, ich komme gebürtig aus dem Münsterland, wir sind im Pferdesport irgendwie ganz gut, kann ich euch beliefern? Oder wie baut sich sowas auf, solche Beziehungen?
Du kannst das so versuchen. So schnell kannst du gar nicht schauen, wie ich ein Telefon kriege. Nee, das ist Vitamin B Beziehung. Über, damals war das ein Reitsporthändler, Sattler, der die spanische Hofreitschule seit Jahrzehnten beliefert, der auch Kunde von mir war. Und so sind wir dann ins Gespräch gekommen mit dem hauseigenen Sattler und Stallmeister. Und dann macht man mal einen Termin, also einfach mal einen Besuch und redet. Und wenn das dann funktioniert und stimmt, die Qualität stimmt,
ja,
der Service stimmt, dann kann sein, dass man dann Zugang kriegt und einen Rahmenvertrag machen kann.
Okay.
Und dann beliefert.
Ja. Dann beliefert. Dann ist es im Endeffekt ein Abnehmer wie jeder andere, aber schon mit eigenen Anforderungen natürlich mit dabei.
Ja, ja, es ist schon ein spezielles Gefühl, wenn du in Wien in die Hofburg fährst und dann in den Innenhof fährst und hautnah dann dran bist, da wo die anderen nicht so einfach hinkommen. Das ist schon ein spezielles Gefühl.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Aber gehen wir noch mal eine Stufe weiter, weil es gibt ja noch mal irgendwie ein Kundenklientel, was vielleicht noch ein bisschen spezieller ist, was ich gelernt habe, so mit Reitsport und Jagdsport. Eins ist in Schweden, eins ist in England irgendwie. Können wir da ein bisschen drauf eingehen?
Erzähl nicht so viel drüber, weil das sind einfach so oder wegen Vertrauenssachen. Das ist jetzt wieder über Beziehung, zum Beispiel spanische Hofreitschule, die dann Gast sind bei jeweiligen Institutionen.
Institutionen, so sagen wir es mal, in den Ländern.
Ja. Und die sagen dann, hey, ihr habt schöne Decke, ihr habt sehr gute Qualität von dem. Und dann kriegt man den Input wieder über den zum Beispiel Stallmeister, der sagt, ja, da ist die Telefonnummer, setzt die in Verbindung und schaut, was er machen könnte. Weil es gibt viele Länder, wo die Qualitäten nicht so da sind, wie jetzt wir sie machen.
Okay. Ja.
Also wenn man jetzt nach Portugal, Spanien geht oder so, da wird viele in Deutschland sagen, so ein Halfter oder das ziehe ich meinem Pferd nicht an. Das mit den Preisen zu tun natürlich und mit der Geschichte in dem jeweiligen Land. Aber so kann man natürlich Kontakte kriegen.
Ja.
Über halt, wenn man mal irgendwo drin ist und über dieses, wie würde man jetzt im Normale sagen, Mundpropaganda.
Ja, klar. Ja.
Oder?
Ja.
Das ist so ein bisschen den Hintergrund.
Also auch da muss ich nicht anrufen, sagst du, ja? Dass ich eben irgendwo in Stockholm anrufe oder in London, das auch nicht. Meine Güte, ja?
Ich hätte gar keine Telefonnummer.
Ach so, du hast nicht meine Telefonnummer. Gut, kein Problem. Aber ich könnte dich anrufen, kommen wir jetzt mal nämlich zur dritten Säule, die du ja jetzt ja gerade aufbaust. Ne? Neben Reitsport, neben Jagdsport hast du ja im Eingangsbereich so Garten, Deko-Geschichten. Sag doch mal, was hat's damit auf sich? Und da suchst du ja auch gerade Leute, da suchst du auch nach Verstärkung.
Richtig, es ist Mundpropaganda. Ein Kollege von mir, der im Jagdbereich unterwegs ist in Frankreich, der ist Logistiker von Haus aus. Und mit dem habe ich ein bisschen kooperiert. Ich habe ihm Marke zukommen lassen in Frankreich, wo ich selber nicht tätig bin. Und der macht jetzt Logistik für das Unternehmen. Das ist aufgekauft worden vor 2-3 Jahren. Der macht jetzt die Logistik, weil die neue Lager kriegen etc. Und ich habe ihn besucht, weil ich gerade in der Nähe war. Und da sind wir so aufs Thema gekommen und ich sage, ja okay, wir sind in Frankreich, wir sind in Italien, wir sind in Spanien, wir sind überall gut vertreten. In Deutschland sind wir seit 10 Jahren nicht mehr vertreten, seit die Agentur, die das gemacht hat in Deutschland für den deutschsprachigen Raum, in Rente gegangen ist.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, ja, zeig mir mal die Produkte, lass uns mal drüber reden. Und dann war es so, dass die gesagt haben, okay, Und ich gesagt habe, okay, dann habe ich gesagt, ich kümmere mich um das Gebiet. Ziel ist, dass ich kann das Gebiet nicht komplett allein machen und da suche ich halt Partner, die Teilgebiete machen, wie es für sie passt. Und aus deinen Teilgebieten auch die volle Provisionen kriege.
Okay.
Und dann sich auch ein Standbein oder Ergänzungen aneignen können mit einer Firma, die sehr viel Potenzial hat, über 80, 90 Jahre im Geschäft ist.
Schön.
Sehr große Stocklager hat, sehr viel schöne Ware hat und unkompliziert sind, freundlich sind, kooperativ sind, was ja auch nicht immer mit der französischen Firma der Fall ist.
Ja, okay. Ja.
Aber das merkt man halt dann wieder, die sind aus Colmar,
okay.
Deutschsprachig auch, also
und da ist eine Verbindung. Zusammen. Das heißt, ideales Profil für dich, für die Zusammenarbeit, also was sollte jemand mitbringen? Was für einen Marktzugang, was für eine Kundenklientel idealerweise?
Lust und Laune.
Lust und Laune.
Ja? Ganz ehrlich, ob einer vorher Auto verkauft hat, sage ich jetzt mal, und sich etwas Neues aufbauen will oder irgendetwas anderes machen will, es geht doch darum, wie geht das an, mit welcher Freude geht das an. Und meistens ist ja so, auch aus eigener Erfahrung, wenn du etwas übernimmst, wo du schon in der Marke drin bist, dann ist immer wegen, weiß nicht, dann läuft so nebenher mit. Und deshalb, ich gebe da nichts durch. Für mich ist einfach wichtig, die Person muss einfach Lust haben und Laune haben und nicht jemand sie, wo nach sie leider immer auch oft in unserer Branche heute so, in 3 Monaten wird er etwas anders, weil halt irgendwie mal Stein im Weg war oder was weiß ich.
Okay.
Einfach Lust, ein bisschen Durchhaltevermögen, das Ding wieder aufzubauen. Es ist schon Grundstock da, also man hat größere auch schon beliefert und gemacht.
Ja.
Und ich brauche niemanden, wo ich erklären muss oder hinter nachsehen muss, der muss das selber eigenständig machen und ich kontrolliere es auch nicht noch, denn das ist
ja
die Zeit.
Verstehe.
Das gibt sich ja noch selber, wenn man, das sieht ja jeder selber, wenn er kein Geld verdient, hat er irgendetwas falsch gemacht.
Dann ist irgendwas nicht ganz richtig gelaufen. Okay, genau. Sehr stark. Das heißt, wer jetzt das Ganze hört, Interesse hat, auch sich mal mit Jürgen enger auszutauschen, auch zu dem Thema Kontaktinformationen, was ist die beste Art, dich zu erreichen?
Telefon.
Telefon, ja.
Telefon, okay, Mail geht auch.
Kriegen wir hin.
Buschtrummel wird ein bisschen schwierig.
Ja.
Je nachdem, welche Berge dazwischen sind. Aber Telefon, WhatsApp.
Wir stellen E-Mail. Kontakte her, wenn da die Anfrage ist. Sehr gern. Sag doch mal so zum Schluss, da war jetzt ja ganz viel drin, die Lebens-, was steht denn eigentlich noch so an? Gibt's noch mal so 1, 2, 3 Sachen, wo der Jürgen sagt, das steht mit auf meiner berühmten Bucketlist. Du bist begeisterter Outdoor-Sportler, Gravelbike, haben wir eben mal drüber gesprochen, hast auch mal Triathlon gemacht, da können wir noch eine Folge irgendwie drüber machen. Was hast du noch alles so vor, neben dem beruflichen?
Also, je länger, umso mehr möchte ich irgendwann, wenn ich mal ein bisschen Muse habe oder mich ein wenig rausnehmen kann, vom südlichsten Punkt Europas, also ich sage jetzt mal, okay, Apulie und Absatz bis Nordkap mit dem Fahrrad.
Sehr gut.
Und sehr gut. Die Gesundheit zulässt, dann mal irgendwann so an der Küstenlinie entlang Europa umrunde in Etappe, nicht alles auf einmal.
Nicht alles auf einmal, das verstehe ich. Wenn du das machst und du fährst ja dann über Hamburg, kommst du irgendwo bei uns ja automatisch her, dann fahre ich eine Etappe mit dir bis nach Dänemark oder so. Ja?
Jetzt.
Ich sagte gerade, wenn du dann irgendwie über Hamburg mal kommst bei der Etappe Richtung Nordkap, dann fahre ich mit dir bis nach Dänemark weiter hoch. Dann verbringen wir da ein bisschen Zeit im Sattel. Lieber Warum Jürgen, nicht? Vielen, vielen Dank. Da war so viel dabei. Ich ziehe meinen Hut davor. Vor so viel auch Lebensfreude, Entscheidungsfähigkeit, Entscheidungsfreude auch. Einfach den Mut, sowas zu haben. Ich glaube, das gibt ganz viel Inspiration. Und ich glaube, das setzt sich wahrscheinlich auch in deinem Geschäft irgendwie um. Ich denke mal, du bist so ein Typ, dich kennt man einfach in der Branche. Da ist halt jemand, oder?
Ja, die haben alle Mitleid, weil die verstehen ja nicht.
In diesem Sinne.
Das hat mal ein Kunde gesagt zu mir. Jürgen, entweder bist du so gute Verkäufer oder alle haben Mitleid, weil sie dich nicht verstehen.
Wir haben dich heute wunderbar hier verstanden. Lieber Jürgen, vielen, vielen Dank. Dafür hat mir ganz viel Spaß gemacht.
Danke. Kann ich nur zurückgegeben und wir sehen und hören uns wieder, hoffe ich.
Sehr schön. In Hamburg sagt man Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.